Autotelefon, der Podcast über Autos.
Stefan, hallo, grüß dich.
Hey, Janosch.
Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich sitze in einem Auto mit 286 PS, 210 kW, mit Heckantrieb und mit einem Verkaufspreis ab 42.500 Euro.
Das klingt ja nicht schlecht. Hinterradantrieb, 286 PS. Aber ist doch wieder elektrisch, oder?
Ich helfe dir noch ein bisschen. Das Auto ist jetzt gerade elektrisch 6 Monate lang einmal um die Welt gefahren und kam 30.000 Kilometer später wieder in Nizza an.
Das ist der Ford Explorer.
Ja,
genau. Die Meldung habe ich heute erst gelesen.
Genau, ja. Und darüber sollten wir sprechen. Nicht über das Auto unbedingt, sondern darüber, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist und Publicity bringt, wenn du von einer selbsternannten Abenteurerin, die 1,2 Millionen Fans bei Instagram hat, dass du die jetzt wirklich ein halbes Jahr lang um die Welt fahren lässt, um das Auto bekannt zu machen. Und ich habe mir natürlich die Pressemitteilung dazu durchgelesen und musste an vielen Stellen wirklich sehr, sehr schmunzeln. Also nichts gegen die Leistung von Lexi Limitless, a.k.a. Lexi Alford. Ja. Viele Hörerinnen und Hörer von uns werden natürlich dieser Frau gefolgt sein. Aber ja, es kam mir so ein bisschen so vor wie der F-Cell World Drive von Mercedes, bei dem ich auch ja damals Teilnehmer war. Jetzt in neuer Form. Und jetzt mal, ohne dass du nachschaust, was glaubst du, ob man wirklich mit einem Elektroauto heutzutage schon einmal um die Welt fahren kann?
Warum man oder ob man? Oder
das ob man, ob man.
Ja, natürlich kann man. Sie hat es ja gemacht, oder ist das Fake?
Sie hat es gemacht. Sie kam pünktlich, also wirklich auf den Tag genau, pünktlich wieder an dem Tag an, an dem der Verkaufsstart in Europa oder in Deutschland geplant ist, des Explorers, nämlich am 26. März, also wenn ihr es hört, also quasi gestern. Das ist natürlich kein Zufall, sondern einfach gut getimt. Aber wenn du jetzt durch 27 Länder fährst, dann ist es ja nicht so viel, wenn du einmal um die Welt fährst. Und glaubst du wirklich, dass das so überall möglich war zu laden? Ich habe hier nämlich einen Absatz gefunden, da stand, im Rahmen der Weltumrundung nutzte das vollelektrische SUV-Modell zum Auffüllen seiner Batterie unterschiedliche Optionen. Sie reichten von einer 2,2 Kilowatt starken Wechselstrom-Wallbox über Gleichstrom-Schnelllader bis hin zu transportablen Batteriepacks.
Oh, wie so ein Ding, was man fürs Handy hat, nur eben in Schrankgröße. Wahrscheinlich ist es, wir haben ja das auch schon erlebt, dass man bei Pressevorführungen von Elektroautos, dass dahinter im Hotel irgendwie so ein Generator brummte, der dann da die Ladestation betrieb. Vielleicht sind sie an manchen Stellen irgendwie mit dem LKW hinter ihr hergefahren und haben sie dann mit und haben irgendwo eine Brennstoffzelle in die Wüste gestellt und die haben dann da ein paar Stunden Strom produziert. Sowas kann ich mir denken, sonst kriegt man es natürlich. Allerdings, wenn sie nur 27 Länder von knapp 200 durchquert hat, wird sie natürlich irgendwo vielleicht nur durch die sogenannten zivilisierten Länder gefahren sein. Obwohl, hat sie denn alle Kontinente auch wenigstens gestreift, also auch Afrika zum Beispiel oder Südamerika?
Davon gehe ich aus, zumindest auch da ein kleiner Auszug aus dem Pressetext, der, sag ich mal, alle Vorurteile nochmal bedient. Der Explorer ist ein außerordentlicher Langstreckenriese, habe ich erst gelesen, aber nein, er ist ein einzigartiges Elektrofahrzeug für außerordentliche Langstreckenreisen, so rum ist es. Mit einer Batteriefüllung kann er über 600 Kilometer Fußnote 2, lese ich jetzt nicht vor, fahren. Mhm. Genug, um auch Ausfällen der Stromversorgung in Afrika oder einem mangelhaften Ladenetzwerk in der chilenischen Atacama-Wüste zu begegnen. Mhm. Also besser hätte man sich nicht ausdenken können, oder?
Ja, also mit Sicherheit ist ja die Dame nicht ohne Begleitteam unterwegs gewesen. Also insofern. Nee.
Das kannst du daran erkennen. Also ich muss jetzt wirklich mich ein bisschen lustig machen, aber es gibt ja Fotos. Ich habe dir gerade einen Link geschickt. Und du hast also wirklich fast überall ein perfekt geputztes Auto
ja, ja.
Mhm. Vor, vor irgendwelchen Landschaften oder Gebäuden oder irgendwelchen Landmarks. Mhm. Und fast immer ist der Explorer also frisch gewienert und so wie du es magst.
Ja, genau.
Und ich muss sagen, auf so einer Tour finde ich nicht, dass ein Auto geputzt werden muss.
Nicht unbedingt. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich habe mir jetzt gerade mal das Foto angeguckt hier, wo die da irgendwo auf so einer leicht angeschneiten Landstraße stehen. Da wäre natürlich normal ganz viel Dreck von den Vorderrädern hochgeschleudert über die Türen und so. Aber auf den Türen ist ja dieser Slogan drauf.
Kannst du den lesen?
Warte mal.
Ja, siehst du? Der ist nämlich auch nicht so richtig
glücklich. Charge around the globe.
Charge around the globe, ja, super.
Lade rund um die Welt, siehst du? Und den muss man natürlich sauber lesen können, sonst ist die PR-Wirkung so ein bisschen perdu. Jetzt streiten sich ein bisschen die Geister, ob man da Dreck auf dem Foto zulassen sollte oder nicht. Ich musste mal ganz unvorteilhafte Fotos machen von dem Hyundai Kona, der da auf dem Lausitzring diesen geschafft hat, 1000 Kilometer mit einer Batterieladung zu fahren.
Ja.
Und dann mussten die Autos, das waren 3 Autos von den 4, die das geschafft hatten, oder waren es auch nur 3? Auf jeden Fall war das so ein, die lagen alle dicht beieinander, aber alle über 1000 Kilometer. Und dann sollten sie alle auf der Zielgeraden stehen, auf dem Lausitzring. Und dann sagte der, und ich habe das dann so fotografiert mit den Teams, und dann bestand der Pressesprecher darauf, dass wir nochmal die Türen alle aufmachen. Und das sieht irgendwie nicht sehr vorteilhaft aus, wenn so ein Auto von vorne fotografiert wird und die Türen sind so wie so Flügel, sehen die da so aus, zumindest wenn es keine Flügeltüren sind. Aber es war eben dort die Zeile drauf, Hyundai Reichweitentest 1000 Kilometer oder so. Und das musste natürlich mit aufs Foto. Und die waren natürlich auch sauber. Die sind nun auch nicht so schmutzig geworden dabei, weil die sind ja da mit Tempo 30 über den Lausitzring geschlichen. Aber da steckst du nicht drin. Wenn irgendein Marketingmanager oder sonst wer sagt, das Auto muss sauber, dann muss eben dein Begleitteam mit und mit einer Sprühflasche und einem Ledertuch das Auto präparieren.
Ja, aber ich erinnere mich, dass bei dem FCL World Drive bei der Ankunft nach Stuttgart auf jeden Fall auch gestritten wurde. Da war, glaube ich, auch sogar Angela Merkel zugegen und damals Dieter Zetsche noch im Amt. Ob jetzt die Autos bevor sie auf die Bühne fahren, am Mercedes-Benz-Museum da nochmal geputzt werden sollen. Natürlich hat dann die Presseabteilung gesagt, auf gar keinen Fall. Da ist Dreck und Staub von allen Kontinenten drauf. Genau das wollen die Leute jetzt sehen nicht irgendwelche, nicht frisch gewaschene Autos. Also deswegen lustige Aktion. Es hat natürlich funktioniert, weil wir sprechen drüber und jetzt schon seit 8 Minuten fast. Und deswegen auf jeden Fall Hut ab vor der PR-Leistung von Ford Europe wahrscheinlich in dem Fall. Oder ja, war vielleicht sogar eine komplett globale Aktion.
Der wird aber hier gebaut, ne?
Der wird sogar in Köln gebaut. Ja. Und Lexi Limitless, also ob die jetzt wirklich ein halbes Jahr lang nur fortgefahren ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke, es waren halt einfach Etappen und zwischendurch durfte sie auch wieder ihre normale Instagram-Tätigkeiten machen. Aber sie war jedenfalls jetzt ein halbes Jahr unterwegs und von Nizza nach Nizza.
Why not? Das wissen vielleicht, also ob sie es wirklich getan hat oder nur so getan hat, wissen sie vielleicht die von dir angesprochenen Hörer, die Lexi Limitless folgen auf Instagram. Ich lebe da mal wieder hinterm Mond. Ich sehe sie heute zum ersten Mal.
Ich sehe sie zum zweiten Mal, weil als der Ford vorgestellt wurde zum ersten Mal, im Rahmen einer Online-Präsentation, wurde ja auch ihre Weltreise angekündigt und sie fuhr quasi los. Also es war wirklich, ich erinnere mich noch an dieses Video, da ist sie dann losgefahren und ja, jetzt ist es also vorbei. Es hat leider geregnet in Nizza und die Bilder, die jetzt da entstanden sind, sind nicht so richtig schick. Aber klar, unterwegs hat man natürlich tolle Fotos machen können und mal gucken, ob jetzt für 42.500 Euro für die Heckantriebsvariante, ob sich da für den deutschen Markt ausgezahlt hat. Das ist ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist es ja die Volkswagen MEB-Plattform, auf die der gebaut wurde jetzt, also quasi VW-Technik mit Ford-Design und Silhouette. Mal schauen.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Jedenfalls finde ich es ganz interessant. Ich habe nämlich am Wochenende gerade die Titelgeschichte des aktuellen Spiegel gelesen.
Sehr gut. Ich wollte dich nachfragen, ob du das gelesen hast.
Auf dem Titelbild liegt ja ein umgedrehtes Elektroauto mit krummen Rädern, also wie so ein Marienkäferchen auf dem Rücken. Und die Zeile habe ich schon wieder vergessen, aber es geht darum, dass die Elektromobilität eben nicht so wahnsinnig erfolgreich losgestartet ist, wie man erhofft hatte.
Eher, dass die deutsche Autoindustrie die Elektromobilität komplett verschläft,
ja, würde ich sagen. Das ist ja der typische Spiegelvorwurf. Es sind ja immer die anderen schuld. Immerhin, es wird ja in diesem Artikel gesagt, die Leute kaufen nicht genug, aber es wird immer auch mit so einem vorwurfsvollen Ton gesagt, die Leute kaufen nicht genug. Und das ist das, was mir immer so missfällt. Auf jeden Fall, sie konstatieren ja das Richtige. Also es ist ja, nachdem sie das erste Ziel war ja 1 Million E-Autos zugelassen bis 2020. Wurde ja leise wieder kassiert. Und jetzt heißt es ja 15 Millionen bis 2030. Und jetzt ist ja schon 2024 angefangen und ich glaube, es gibt 1,4 Millionen E-Autos oder sowas auf Deutschlands Straßen. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und Mercedes hat ja nun auch gesagt, ja, so ernst war es nicht gemeint mit dem Verbrenner aus 2035. Wir gucken nach der Nachfrage und so weiter. Und alle merken, dass Leute eben, gerade auch nach dem der abrupten Beendigung der Förderung, dass Leute eben nicht so ganz mit fliegenden Fahnen zur E-Mobilität überlaufen. Und das finde ich schon interessant. Das ist auch ein wichtiges Wirtschaftsthema. Aber dann ist da noch so ein belehrender Kasten dabei, warum Elektroautos gar nicht so schlimm sind und so. Und ich mag diesen belehrenden Ton einfach nicht, der da dahinter ist. Das hätten sich sparen können. Aber die Geschichte fand ich interessant. Und am allerinteressantesten fand ich so eine kleine Infografik mit so einem Umfragen. Da stand drin, wären Sie bereit, sich ein Elektroauto zu kaufen beim nächsten Mal? Und im Oktober 23 waren das irgendwas um 20%. Und jetzt waren das schon deutlich über 30% oder so, was eigentlich gegen die Geschichte spricht. Das war aber keine repräsentative Umfrage von irgendeinem Institut, sondern es war von CarWow. Das ist so ein Online-Autohändler. Ja. Und was ich noch schärfer fand, darunter war gerichtet die Frage an all die, die nun planen, ein Auto zu kaufen, wären sie bereit, ein chinesisches zu kaufen? Das waren im Oktober noch irgendwie 30% oder irgendwas um 20, also auch schon bemerkenswert viele, wie ich finde. Und jetzt sollten das 50% sein. Und da habe ich spontan gedacht, ihr vaterlandslosen Gesellen, das geht doch gar nicht. Wie kommen denn die Leute darauf, sich für chinesische Autos zu interessieren? Da gibt's doch noch kaum erfolgreiche Vorbilder, außer dass sie jetzt ein bisschen, dass sie natürlich preiswerter sind als die europäischen. Aber
und das ist genau der springende Punkt. Also man kann wirklich sagen, die deutsche Autoindustrie, namentlich VW, wo ja das Volk im Namen steckt, auch wenn sie es nicht immer sagen, haben halt verpasst, ein günstiges Elektroauto von vornherein anzubieten, was sich für die breite Masse halt geradezu aufdrängt. Der ID.3 ist jetzt halt nicht zum absoluten Golf-Nachfolger avanciert und deswegen, und vom ID.2 ist noch nichts zu sehen, außer Studien.
26. Also,
und das, und bis dahin, die Zeit, werden jetzt halt andere füllen und klar.
Aber trotzdem, ich meine, vielleicht steckst du als 20 Jahre jüngerer Mensch nicht so voller Vorurteile, aber ich wäre auch nie der Erste gewesen, der ein koreanisches Auto gekauft hätte. Und Ich habe meinen Vater, der einer der konservativsten Knochen war, die ich je kannte, sehr bewundert dafür, dass er einer der ersten war, der sich einen Mazda gekauft hat seinerzeit. Habe ich schon als Kind nicht so richtig verstanden und habe auch den gesamten Spott der Nachbarsjungen abgekriegt dafür. Aber die, also auch noch jetzt, also China ist ja mindestens mal ein systemischer Gegner und nicht wirklich nur ein guter Handelspartner. Also das, ich begreife das irgendwie nicht. Ich meine, eine Absichtserklärung auf Carwow ist natürlich noch kein statistischer Fakt, das ist mir schon klar. Aber ich fand das trotzdem überraschend, dass so viele Leute da gar keine Bedenken haben. Und das fühlt sich dann ja wieder so an, als würden die Leute geradezu danach lechzen, ein Elektroauto zu fahren. Nur sie kriegen eben noch nicht das Passende geliefert. Und ja, da bin ich auch noch skeptisch.
Ja, ich denke, das Hauptproblem ist ja auch, dass viele Autos, die vermeintlich deutsch sind, auch gar nicht hier gebaut werden. Also ich sage nur BMW iX3, der kommt halt ausschließlich aus China.
Ja, ja.
Und das weiß ja auch keiner. Also ich glaube, viele, die zum BMW-Händler gehen und sagen, ja, ich würde schon ganz gerne elektrisch fahren, aber ja, der iX3 ist doch cool, nehme ich den. Ich glaube nicht, dass da die Prozentzahl sehr hoch ist, die wirklich das wissen, dass der nicht irgendwo in Regensburg oder Dingolfing oder wo auch immer vom Band fällt, sondern halt bei BMW Brilliance Automotive in China. Und so ist es bei Smart jetzt ja auch. So ist es bei Polestar oder Volvo, zumindest teilweise. Also das, klar, vielleicht ist dann wirklich der Schritt zu sagen, ich nehme eine chinesische Marke, ist ja nochmal ein anderer, aber ob da jetzt ein deutsches Emblem drauf ist oder ein chinesisches, wo ist jetzt, sag ich mal, technologisch der Unterschied? Und das ist, glaube ich, das, was in dem Artikel auch eben zur Sprache kommt. Es ist halt wirklich verschlafen worden. Und zwar, beziehungsweise nicht verschlafen worden. Ich denke einfach, dass die deutlich höhere Geschwindigkeit der chinesischen Autoindustrie jetzt halt im Elektrozeitalter so richtig durchschlägt. Und davor konnte man sich halt noch davor verstecken, zu sagen, ja, wir haben aber die besten Verbrennungsmotoren. Solche werdet ihr nie bauen können, viel zu kompliziert und so weiter und so fort. Und das ist halt vorbei. Ein Elektroauto mit einem Elektromotor und bezahlbaren Akkus kommt halt nicht aus Niedersachsen.
Ja, ja. Also da ist schon was dran. Die Chinesen haben die Gunst der Stunde genutzt, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt gar nicht mehr mit den Verbrennungsmotoren der Deutschen und der Europäer zu konkurrieren. Wir überholen sie einfach rechts mit Elektromotoren. Genau. Ja. Da ist nämlich der Unterschied tatsächlich nicht so groß zwischen der einen Marke A und der Marke B. Und wir, also wir Chinesen, waren ja schlau genug und haben schon vor 30 Jahren Batterien gebaut. Und das fällt den Europäern jetzt auf die Füße, dass sie die ganzen Patente nicht haben, die ganzen Rohstoffquellen nicht so gut angezapft haben und so weiter. Also die sind ja viele europäische oder westliche Hersteller sind ja auch sogar noch Kunden bei den chinesischen Batterieherstellern. Und klar, die können natürlich nach Belieben sagen, jetzt brauchen wir ein paar mehr Akkus für uns und so. Was aber auch interessant war in dem Artikel ist, dass die Chinesen über Bedarf fürs Inland produzieren und quasi rausdrücken müssen, wenn sie nicht Massenarbeitslosigkeit riskieren wollen. Und das ist natürlich in dieser Art, ich sag mal, kommunistischem Kapitalismus nicht vorgesehen, dass da Leute massenhaft vor den Fabriken lungern und nach Arbeit betteln. Dann kriegt wahrscheinlich selbst die ruhmreiche kommunistische Partei Chinas irgendwie Probleme. Also müssen sie auf Teufel komm raus die Autos außerhalb Chinas vermarkten. Das ist schon interessant. Und wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, bei unseren Freunden von iWise ist es offensichtlich ja nicht so gelungen, was auch daran liegt, dass China eben auch noch viel zu viele eigene Marken hat. Und manche fallen halt auch in der Gunst der Chinesen so tief nach unten, dass die dann auch gar keinen Export mehr treiben können. So richtig offensichtlich ist das was mit iWise vielleicht auch gerade passiert. Ich glaube, in China gibt es gefühlt noch 50, 60 heimische Automarken. Und das ist selbst für so ein großes Land natürlich viel zu viele. Also ich weiß, dass in Deutschland, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg oder so, gab es, glaube ich, auch 50 deutsche Automarken oder 30 oder 40, also ziemlich viele. Und die sind natürlich vielfach auch gestorben und naja, jetzt gibt's noch VW, Mercedes und BMW, drei. Also und Audi und Porsche sind, könnte man auch als deutsche Automarken sehen, die gehören zu VW, aber Opel gehört zu Stellantis und vorher zu GM und Ford ist auch amerikanisch. Also wenn du die noch dazu nimmst, sind es halt sieben. Ja? Mhm. Aber längst nicht mehr ein zweistelliger Betrag. Und die Chinesen kommen von über 100, das weiß ich. Also das, als die anfingen zu sagen, hey, wir sind jetzt so weit, dass wir auch Autos können, waren das über 100 Marken.
Ja, und wahrscheinlich sind es auch immer noch mal die, also neue, die dazukommen. Und von vielen haben wir uns auch wieder verabschiedet. Ich denke, das ist ein sehr dynamischer Prozess, der da stattfindet. Aber immerhin haben wir jetzt ja 900 Millionen Euro ausgegeben oder stellen wir zur Verfügung als Staat für eine Batteriefabrik in Dithmarschen.
Ja, habe ich heute Heide, gesehen. Ja. Ja. Hm.
Also Northvolt ist ja ein schwedisches Unternehmen. Und das ist ja mal, sag ich mal, was es die Elektromobilität angeht, kein ganz kleines Projekt und bestimmt auch ganz sinnvoll, weil da, wo der Strom eben produziert wird vor Ort mit den Windrädern, dann dort auch sowas Energieaufwendiges zu machen wie Batteriezellenfertigung, kann jetzt ja nicht ganz falsch sein. Ich meine, dass sie da jetzt werbewirksam irgendwie Bossel gespielt haben, Bosselwurf, ist ja auch ganz drollig. Ja. Aber ja, das, was VW mit der Salzgiga da baut, wird, glaube ich, jetzt hier von Northvolt auch nochmal getoppt und ist eben nicht an einen Hersteller gebunden. Also ja. Schon spannend.
Ja. Nee, das finde ich, also ich finde das grundsätzlich ist auch nicht ganz verkehrt. Ich wiederhole mich da, ich will halt nur nicht unter den Ersten und unter den Zweiten sein, aber vielleicht wird es mich auch noch ereilen, dass ich mal so ein Auto fahre. Und heute las ich auch was Interessantes dazu. Es gibt leider immer noch nicht so ein Standardverfahren, wie man den Zustand einer gebrauchten Batterie zweifelsfrei beurteilen kann. Es gibt natürlich so Ausleseverfahren mit irgendwelchen USB-Sticks oder so, die sind aber mehr als ungenau. Vor allen Dingen gibt es kein einheitliches Verfahren. Und jetzt las ich von einer österreichischen Firma, deren Name mir wieder entfallen ist, aber da steckst du irgendwie auch so einen Stick irgendwie ins Auto und fährst den Akku dann richtig leer. Und die greifen da so tief ein, dass sie dir dann wirklich den sogenannten State of Health, SOH, auch sagen können in Prozent. Also hast noch 87% oder 90% oder was da immer drin ist. Und wenn du das dann im Rahmen einer Probefahrt, gut, Akku leer fahren bei der Probefahrt ist auch ein bisschen schwierig, aber wenn das irgendwie, ich meine, da müsste sich ein TÜV mal mit befassen oder was weiß ich, damit man nicht die Katze im Sack, also ein gebrauchter Elektrowagen mit einem Akku drin, da weißt du doch überhaupt nicht, was du kriegst. Ja, das finde ich echt schwierig.
Muss man halt auf jeden Fall, ja, muss man fahren oder die Dekra wie man, oder sowas, muss halt dann solche Auslesesachen bereithalten, genau für so einen Check. Da wird sich dann schon irgendwas finden.
Ja,
nehme ich
mal, oder? Ja, man also. Muss aber auch bald sein, weil inzwischen drängen ja schon die ersten Gebrauchtwagen auf den Markt. Für die sieht es auch sowieso nicht so gut aus, weil die Neuwagen ständig billiger werden. Das macht gar keinen Spaß, elektrische Gebrauchtwagen zu verkaufen, glaube ich, zurzeit. Wenn immer Herr Musk kommt und sagt, ach, wir machen nochmal 4.000 Euro runter vom Model Y oder sowas, ne? Model Y. Aber also das ist bestimmt nicht schön, oder dass die großen Flottenbetreiber, die Autovermieter, das rausnehmen, nicht weil sie keine schlechte Praxiserfahrung hätten, sondern weil sich das finanziell nicht mehr rechnet, weil die Leasingraten nicht mehr stimmen, wenn da die Werte verfallen.
Ja, und ich glaube auch, dass die Akzeptanz von Mietwagenkunden immer noch sehr überschaubar ist, was Elektroautos angeht. Es gibt natürlich welche, die wollen unbedingt eins, so klar. Aber wenn du die Wahl hast zwischen dem oder dem und du willst einfach nur schnell von A nach B fahren, warum sollst du dann ein Elektroauto nehmen? Also das ist einfach, ja, kenne ich genug in meinem Umfeld, die sowas schon erlebt haben und dann halt sich doch schwarz geärgert haben, dass sie dann irgendwie zwei Ladestops machen mussten, wo sie sonst einfach durchgefahren wären. Das ist einfach für so Mietwagengeschäft, gerade für so One-Way-Geschichten, wo es wirklich nur darum geht, schnell wieder heimzukommen oder zum Termin, ist es einfach nicht praktisch. Aber gut. In der Stadt mag es anders sein, aber so, ja, Langstreckentauglichkeit und so weiter, wissen wir alle. Dennoch gibt es ja auch ein paar neue Elektroautos zu vermelden, bevor wir zum BMW Vision neue Klasse X kommen, also zu der SUV-Variante von der Vision neue Klasse, wollte ich nochmal kurz hier vermelden, dass tatsächlich der Citroën Ami, der vor vielen, vielen Monaten angekündigt wurde, präsentiert wurde, es gab eine Fahrveranstaltung unter Corona-Bedingungen in Berlin,
Richtig, da war ich.
Dann wurde abgeblasen und es hieß, nee, der kommt nur als Opel.
Genau,
Opel Rocks. Und jetzt soll er doch kommen.
Aha.
Also er erlebt also seine leicht verspätete Deutschland-Premiere in diesem Sommer. Und dann ist Stellantis also mit Opel, Fiat, Topolino und dem Citroën Ami in dreifacher Ausführung vertreten. Mhm. Und dann nähern wir uns so langsam meiner Idee, den einfach als sogenanntes White-Label-Auto zu vermarkten, wo dann der Kunde selbst entscheiden kann, welches Stellantis-Logo er draufklebt.
Okay.
Das wäre richtig cool, also auch als Alfa, als Lancia, einfach alles Peugeot. Und das wär cool gewesen, aber so avantgardistisch sind sie dann doch noch nicht. Mhm. Das wird aber irgendwann kommen.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass sie offensichtlich jetzt doch einen größeren Markt sehen in dieser angepeilten Zielgruppe von doch eher jungen Menschen, die nicht so viel.
Jahren,
genau.
15
Jahre. Und was kostet so ein Ding? 8.000 Euro oder so?
Ja, vor allen Dingen über Leasing natürlich soll es verkauft werden, aber so knapp um die 10. Mhm. Also mal mehr, mal weniger, je nach Ausstattung. Genau. Und
wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Also ich finde, ich bin ja als Fotograf da gewesen in Berlin bei der Vorstellung, habe das für Autobild fotografiert und bin zusammen mit dem Kollegen dann durch die Stadt gefahren und die Idee war, wir bringen, das war ja der Citroën Ami, wir bringen den zu den französischsten Punkten von Berlin. Da gab es halt in Tegel diese alten Franzosenkasernen und dann die Botschaft und dann gab es auch noch irgendwo, ich weiß gar nicht aus welchem Grunde, es gab so einen verkleinerten Eiffelturm. Den haben sie jetzt aber inzwischen abgerissen, weil der irgendwie so ein bisschen baufällig war oder so. Jedenfalls haben wir
einfach das Stahl haben.
Ja. Paar schöne Fotos machen können. Und ich bin halt nicht wirklich schlank und der Kollege, der gefahren ist, ist nicht wirklich klein, also groß, lang. Wir beiden konnten das ertragen in dem Auto, weil wir eben erfahrene Automobilisten waren, sag ich mal. Du brauchst nämlich ein gewisses eigenes Standing, um in so einer Hutschachtel in einem Großstadtverkehr dich irgendwie wohlzufühlen, ja, dich wohl und sicher zu fühlen. Und wenn man so guckt, ich bin neulich erstmal wieder hinter einem sehr jungen Fahrschüler hergefahren im Golf, wo der Fahrlehrer ständig an der Lenkung korrigieren musste und wo der Fahrschüler auf keinen Fall mehr als 25 km/h zu fahren wagte. Also wenn du dieses Mindset hast, weil du eben erst 15 oder 16 bist und dann diesen Pappkarton um dich rum. Ich weiß nicht, ob das denen so Freude macht.
Ja, es ist halt ein Moped mit Dach und vier Rädern so ein bisschen. Und mal gucken. Also ich sehe noch nicht so viele rumfahren, zumindest hier in Tübingen.
Ich habe noch keinen gesehen in Berlin.
Ja, ganz manchmal sieht man welche, aber es ist wirklich, glaube ich, noch nicht sehr weit verbreitet. Und vielleicht ist halt auch, war einfach auch Opel tatsächlich doch nicht die richtige Entscheidung, weil vielleicht sind Opel-Kunden halt doch nicht 15-Jährige. Vielleicht funktioniert es mit Fiat, wo ja die Vorbestellungen gigantisch hoch sein sollen, wenn man, was man so liest, mit dem Topolino. Vielleicht läuft es besser und vielleicht ist Citroën dann doch irgendwie erreichbarer und passt vielleicht auch besser in das Carsharing-Konzept. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass halt das dann auch in die Carsharing-Flotten noch eingebaut wird als Option, weil halt der Smart ja weggefallen ist. Und so für Berlin, wenn du jetzt kurze Strecken in Mitte von A nach B fährst, ist ja sowas nicht das Schlechteste eigentlich. Ne?
Nee, aber wenn du das mit Carsharing machst, also du meinst dieses hier, wo man pro Minute abrechnet, ne? Der hat ja nur eine Reichweite von 50 oder 60 Kilometer, ne? Oder 80.
75,
oder,
ja, sowas.
Dann musst du echt eine Nachladelogistik da auch noch bereithalten.
Ja, stimmt.
Also das ist gar nicht so einfach. einfach. Aber beim Fiat, dass der so viele Vorbestellungen hat, ich kann mir vorstellen, es ist ja der Fiat 500, das meistverkaufte Auto Europas. Oder eins der meistverkauften Autos Europas, irgendwie in den Top 10 oder so. Und dass sie vielleicht über dieses Image und vielleicht auch diese Kunden ansprechen, wenn ihnen der 500 einmal zu groß ist oder irgendwie so. Oder da, vielleicht sind die so ein bisschen historienaffin so. Cinquecento ist was aus der Vergangenheit. Topolino ist eigentlich noch weiter zurück. Ist zwar kein kleines Auto per se. Ach doch, das war schon für die damaligen Zeiten schon ein kleines Auto, aber der historische ist natürlich viel größer als der jetzige. Ja. Vielleicht ist das so eine Psychonummer und Opel Rocks, vielleicht ja, der klassische Opel-Kunde, im Vorurteil, in unserer Welt der Vorurteile immer noch mit Hut oder so, der kann mit sowas natürlich gar nichts anfangen und der klassische Teenager kann vielleicht mit Opel nichts anfangen. Kann ja sein. Mhm. Ne? Aber also ich warte, bis ich die ersten Mal rumfahren sehe. Also dann melde ich mich nochmal zurück.
Also ja, ich meine, du hast ja ein super tolles Lastenrad, deswegen ist für dich nichts. Aber für deine Strecke, ich weiß nicht, wie viele Kilometer würde man da jetzt schneller als 45 fahren auf deiner Strecke von
ja, Haus da bis ist, zum Studio? Da ist eine Strecke, wo man den Verkehr ein bisschen aufhalten würde. Oder okay. Zwei Teilstücke. Also von den 8 Kilometern sind es vielleicht 2 Kilometer, die man ein bisschen im Weg steht dann, ja.
Aber sonst? Also sonst ist es nicht Stadt, ja. Du würdest jetzt nicht viele Minuten verlieren. Da ist auch viel Tempo 30 bei dir im Ort, glaube ich. Ne, wenn ich
im Ort erinnere. Ist Tempo 30, genau.
Ja, siehst du, und du weißt ja, Frankfurt am Main sogar Tempo 20 wollen die einführen.
Ja.
Also es ist in den Ballungsräumen sicherlich nicht schlecht, wenn man halt zu Hause oder im Büro, im Studio halt laden kann. Mhm. Und ich habe gerade mal geschaut, Topolino kostet im Leasing 49 Euro im Monat.
Ja, nicht schlecht.
Das ist natürlich nicht viel mehr als dein Elektrolastenrad.
Und das hätte, wahrscheinlich. Also wenn ich es nicht gekauft hätte, hätte es im Leasing 120 oder so gekostet. Ja,
ja gut, ich meine, hier ist glaube ich noch eine recht hohe Anzahlung. Ich schau mal ganz kurz, das müssen wir mal hier sehen. Leasing Sonderzahlung 1500.
Okay.
Aber trotzdem, also es ist halt irgendwie bezahlbare Mobilität halbwegs. Mhm. Und gerade bei den Kleinstwagen gibt es ja nicht mehr viel, die jetzt eine ähnlich niedrige Leasingrate erreichen würden. Da gibt es eigentlich kaum noch was. Also ja, und der Fiat sieht einfach knuffig aus. Also das wird schon.
Ja, das stimmt.
Der wird seine Kunden finden, auf jeden Fall. Ob der BMW Vision neue Klasse X seine Kunden findet, kannst du mir vielleicht sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht, ja, ehrlich gesagt, dass er jetzt doch wieder so vergleichsweise normal aussieht.
Ja, vor allem
das Heck sieht einfach aus wie halt so ein BMW SUV-Heck. Und vorne ist jetzt doch wieder bekannte Nierensprache.
Genau. Also wer von unseren Hörern sich nicht mehr so erinnert, BMW hat ein Konzept-Car vorgestellt vor einem halben Jahr oder so. Vision, neue Klasse, hört sich ein bisschen komisch an, aber neue Klasse hieß auch mal der Vorläufer dieser ja, BMW 1502 und 1602, ne? Diese Mittelklasse-Limousinen, die den Laden dann damals auch wirklich gerettet haben. Oder hießen sogar diese Autos, die hießen neue Klasse, oder? War das so?
Da bist du der Experte dieser Zeit, aber
so auf jeden Fall. Aber ich will da nicht so viel Falsches sagen, aber es hat mit diesen Mittelklasse-BMWs zu tun.
Ja.
Und sie haben wirklich in diesem wirklich heute sehr modernen, sehr industriellen Style, haben sie da irgendwie so ein Auto auf die Räder gestellt, das wirklich in diese Richtung geht, so optisch, als klassisches Stufenheck. Und jetzt hat sie ein bisschen scheinbar der Mut verlassen, weil sie haben ja jetzt ein SUV dazu gebaut, weil sie natürlich wissen, mit Stufenhecklimousinen allein kannst du heute keine Autoproduktion mehr durchfinanzieren. Das muss einfach, ein SUV muss letztlich das Ganze tragen. Und was ich diesem SUV, nämlich aus Designgründen, von den Fotos hier gesehen, zweierlei übel. Einmal, dass es überhaupt nicht nach neue Klasse mehr aussieht, weil es eben auch kein Stufenheck ist, sondern und von schräg hinten sieht es aus wie jedes andere BMW-SUV von heute.
Ja gut, das haben sie aber gesagt, dass sie noch ein SUV bringen auf dieser...
Und dann, was ich ganz toll fand an dem Design von dem ersten, also von dem Limousinending, dass quasi die Niere, die heute immer höher und immer schlanker wird, die war ganz anders, die war einfach, der Kühlergrill selbst war die Niere,
ja,
oder genau. Die Doppelniere. Und heute ist wieder so eine typische BMW-SUV, schlanke und hohe Niere da vorne drin. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, gerade so im Concept-Car-Bereich, das ist ja letztlich immer auch noch nicht das Endprodukt, könnte man noch ein bisschen länger testen. Es sei denn, sie haben ein vernichtendes Urteil für diese super breite Kühlergrillniere sozusagen bekommen. Mhm. Das kann natürlich sein. Aber ich finde es so ein bisschen schade. Und also bei der neuen Klasse als Limousine, da könnte ich schwach werden. Und bei dem X-SUV, da würde ich sagen, lass mal gucken, was die anderen noch für SUVs haben.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich gucke mal kurz, was noch los war die Woche. Ich glaube, wir haben das Automobil mehr oder weniger abgefrühstückt. Wahrscheinlich haben wir auch zwei, drei Sachen vergessen, aber wir müssen ja auch nicht alles besprechen, zumal nächste Woche ja auch nochmal genug Zeit sein wird. Oder gibt es noch was wir diese Woche noch loswerden müssen, weil wir nächste Woche irgendwelche besonderen Themen haben?
Ja, wir haben eigentlich nächste Woche, müssten wir eigentlich ein bisschen was über uns mal wieder erzählen, oder?
Ah, sehr gut. Das
machen wir. Haben wir
auf jeden Fall.
Haben wir nicht Hochzeitstag nächste Woche?
Geburtstag würde ich es nennen, aber du kannst auch Hochzeitstag dazu sagen, ist mir egal. Steh ich dazu.
Also Mittwoch, 3. April wird ausgestrahlt die Folge, also keine runde Folge, aber dann sind wir genau 6 Jahre dabei.
6 Jahre am Telefon? Krass, das ist ja eigentlich länger, als es Nokia-Handys gab.
länger als viele von den modernen Sachen. Länger auch als manche anderen Podcasts. Allerdings muss man auch sagen,
Blu-rays modern waren.
Kürzer okay. Als, es gibt natürlich auch Podcasts, die noch dienstälter sind als unsere. Aber das ist schon eine ganz schöne Strecke. Also vor 6 Jahren habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wie das Leben mit über 60 sein würde. Vor 6 Jahren waren deine Kinder noch nicht geboren, wenn ich das richtig einschätze.
Ja, richtig. Ja,
ist
richtig.
Also es tut sich noch was im Leben. Und mal gucken, ob wir nochmal 6 Jahre machen. Aber solche wohligen Gedanken werden wir uns nächste Woche machen. Und dann könnt ihr uns gerne auch schon über unser Instagram oder so mal vorab ein paar Anregungen geben, was ihr unbedingt noch wissen wollt über uns oder von uns wissen wollt.
Ich hätte jetzt eher gesagt, dass ihr uns Glückwünsche aufnehmen sollen als Sprachnachrichten.
Das geht natürlich auch, aber
gerne Gesang, auch gerne meinetwegen mit Motoren, Geräuschen im Hintergrund und irgendwelchen Melodien über den Drehzahlmesser eingespielt. Also seid kreativ, schickt uns einfach irgendwas zum Anhören, worüber sich dann einfach alle Hörer und Hörerinnen freuen.
Ja, das wäre mein Gedanke. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.